Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für das Geschenk von der Gemeinde, das du uns gemacht hast, dass wir uns einander haben dürfen, wo wir uns stärken dürfen. Wir danken dir ganz herzlich für dein Wort, wo du uns gegeben hast, wo das Wort der Wahrheit ist, wo uns Orientierung gibt, wo uns die Wahrheit gibt und wo wir uns immer wieder dran orientieren dürfen. Wir bitten dich jetzt für die Predigt, dass du uns die Herzen öffnest für das, was du uns zu sagen hast. Amen. Es gibt ein bekanntes Sprichwort, das lautet: Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Wir alle wissen, wie schön das ist, mit dankbaren Menschen zusammen zu sein. Wenn man am Mittagstisch ist und die Kinder, die danken für das feine, gute Essen und so weiter, da ist was ganz anderes, wie wenn die Kinder ständig irgendwie unzufrieden sind und sagen, das passt mir nicht, das ist nicht gut und so. Also das ist etwas ganz anderes, mit dankbaren Menschen zusammen zu sein, wie mit unzufriedenen Menschen. Das kennen wir auch aus vielen anderen Lebensbereichen und auch für die Gemeinde, auch für unser ganzes geistliches Leben, für unser Leben allgemein, ist es etwas sehr Wichtiges, dankbar zu sein. Drum schreibt der Paulus ja auch in 1. Thessalonicher 5, Vers 18, seid dankbar in allem. Seid dankbar in allem. Und die Heilige Schrift, die fordert uns auf, ganz insbesondere auch für die Gemeinde dankbar zu sein. Und wir wissen alle, die wir schon eine Zeit lang in der Gemeinde sind, es ist nicht alles perfekt in der Gemeinde. Es gibt viele Dinge, wo wir immer wieder sagen, das ist nicht gut, jenes ist nicht gut. Und je mehr Verantwortung man in der Gemeinde trägt, umso tiefer man hineinsieht, sieht man noch viel mehr Dinge, wo nicht gut laufen. Aber trotzdem wollen wir das Danken nicht vergessen. Der Paulus selbst ist uns ein großes Vorbild, was Dankbarkeit für die Gemeinde angeht. Und wir wollen dafür den Bibeltext lesen, 1. Korinther 1, die Verse 4 bis 9. 1. Korinther 1, die Verse 4 bis 9. Da schreibt der Paulus: Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, so dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn wir die beiden Korintherbriefe durchlesen, dann sehen wir, dass vieles, richtig viel in der Gemeinde damals nicht gut ging. Vieles war zu bemängeln. Unter den Mitgliedern, da gab es Streitigkeiten, da gab es sogar Spaltungen, da gab es Überheblichkeit. Auf ethischer Ebene gab es sexuelle Unmoral, so katastrophal, das kam selbst in der Welt nicht vor. Und Lieblosigkeit gab es auch dort zu Genüge. Der Paulus musste auch selbst persönlich Anfeindungen erleben von dem einen oder anderen Gemeindemitglied. Kurz gesagt, es war eine katastrophale Gemeindesituation, eine katastrophale Gemeindesituation. Und doch ist das allererste, was der Paulus in den Korintherbriefen macht, er dankt für die Gemeinde. In Vers 4, da heißt es sogar: Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen. Krass, vorbildhaft. Paulus dankt allezeit für die Gemeinde. Das heißt, auch als Paulus die Korintherbriefe schrieb und die Dinge ansprach, die nicht gut waren, hatte er eine dankbare Grundhaltung für die Gemeinde. Wie war das möglich? Bei uns ist es ja so, wenn wir Dinge in der Gemeinde erleben, die nicht gut sind, wenn wir vielleicht von irgendeiner Person verletzt werden oder angegriffen werden oder wenn wir irgendwo ein krasses Fehlverhalten sehen und denken, das müsste doch anders laufen und so. Was passiert bei uns? Da kann bei uns sehr leicht irgendeine Gemeindefrust oder irgendein ungutes Gefühl aufkommen. Und jetzt stellt sich bei uns die Frage, und trotzdem sollen wir ja eine dankbare Grundhaltung haben. Was hilft uns, eine dankbare Grundhaltung für die Gemeinde zu haben, auch wenn nicht alles gut läuft? Dazu können wir schauen, was der Paulus damals gemacht hat in dem Dankgebet. Wofür der Paulus alles dankt? Zunächst dankt er hier für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist. Mit anderen Worten heißt es, der Paulus dankt zuerst dafür, dass all die Leute, die da zur Gemeinde dazugehören, überhaupt gläubig werden durften. Er dankt dafür, dass die vielen Leute in der Gemeinde gläubig werden durften und so reich in Christus werden konnten. Wir müssen sehen, jedes Mal, wenn ein Mensch sich bekehrt, ist das doch ein riesengroßes Wunder Gottes. Wir haben bald Evangelisation und da setzen wir uns ein, da beten wir dafür, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und wir können das ja nicht machen, wir können keinen Menschen bekehren, sondern Gott muss dieses geistliche Leben bewirken. Und doch will Gott uns dafür gebrauchen als seine Werkzeuge. Und wenn jetzt ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann ist das ja im Grunde genommen eine geistliche Totenauferweckung. Wir sind ja tot in unseren Sünden, schreibt Paulus in Epheser 2, Vers 1. Und wir können nicht selber die Beziehung zu Gott wiederherstellen. Wir sind auf eine geistliche Totenauferweckung angewiesen. Und das Schöne ist, hier in der Gemeinde haben wir eine Vielzahl von Wundern, von Menschen, die geistlich tot waren und auferweckt worden sind im geistlichen Sinne. Und das ist ein großer Grund zur Dankbarkeit. Und wisst ihr, wie man diese Dankbarkeit noch steigern kann? Indem man sich mal so ein bisschen umhört. Sag mal, wie bist du denn zum Glauben an Jesus Christus gekommen? Und dann erzählt unser Gegenüber seine Geschichte. Und dann staunen wir über Gottes Handeln. Und dann können wir Gott nur loben und preisen für das, was Gott getan hat. Ich bin überzeugt, die meisten von uns kennen vielleicht ein paar wenige Geschichten, vielleicht 4, 5, wenn es hochkommt, vielleicht 10 Geschichten von Leuten von der Gemeinde, wie sie sich bekehrt haben, wie sie geistlich eine Totenauferstehung erlebt haben. Und das ist mir ein Anliegen. Fragen wir doch einander. Sag mal, wie hast du dich bekehrt? Wie bist du zum Glauben gekommen? Und dann sehen wir plötzlich eine Vielzahl von Leuten und sind, wie sie zum Glauben gekommen sind und sind tief berührt davon, was Gott getan hat. Und das war dem Paulus damals wichtig. Er dankt Gott für die Gnade, die die Korinther erlebt haben. Paulus selbst war ja mit dabei, als die Gemeinde gegründet worden ist und wusste von vielen, wie die sich bekehrt haben, wie Gott sie gerettet hat. Und er war tief berührt vom Handeln Gottes, wie Gott hier Menschen gerettet hat. Und wenn wir das uns zu Herz nehmen, da auch ein bisschen tiefer schürfen, wie das bei unseren Glaubensgeschwistern zustande kam, das fördert die Dankbarkeit und das ermutigt, weil wir den handelnden, den wirkenden Gott sehen. Paulus dankt in seinem Gebet für die Gemeinde als nächstes auch für die Gnadengaben, die der Gemeinde bekommen hat. In Vers 7 da steht, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Gnadengaben, das sind ja spezielle Begabungen, die Gott uns als Gläubigen gegeben hat, damit wir die einsetzen können zum Bau der Gemeinde Gottes. Es gibt auf der einen Seite die natürlichen Begabungen, die erhalten wir als Veranlagung bei unserer natürlichen Geburt mit auf den Weg. Es gibt die musikalische Begabung, es gibt handwerkliche Begabung und so weiter und so fort. Aber dann gibt es auch besondere geistliche Begabungen, die wir bei unserer geistlichen Geburt, bei der Bekehrung und Wiedergeburt von Gott auf den Weg bekommen. Zum Teil oder in der Regel sind die dann erst als Veranlagung vorhanden und werden dann mehr und mehr, kommen dann mehr und mehr zum Vorschein. Aber mit denen beschenkt uns Gott auch. Und jetzt schreibt Paulus hier nicht, ich danke Gott, dass er euch mit Gnadengaben ausgerüstet hat, sondern er schreibt hier, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe. Mit anderen Worten heißt es, Gott rüstet seine Gemeinde in vollkommener Weise dazu aus, all die Dinge zu haben, die es zum Gemeindewachstum braucht, die zum Gedeihen der Gemeinde notwendig sind. Und jetzt heißt es hier, weiter, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus Christus wiederkommt und wo wir die vollkommene Erlösung von Jesus erfahren, da haben wir alles von Gott mit auf den Weg bekommen, wo wir als Gemeinde brauchen. Was für einen fürsorglichen Gott haben wir? Wir haben einen extrem fürsorglichen Gott, der uns mit allem ausrüstet, was wir brauchen. Und das gibt uns Grund, ihn zu loben und ihm zu danken. Doch manchmal ist es bei uns so, dass statt dass das Lob unser Herz erfüllt, dass wir manchmal eher neidisch auf andere schauen. Vielleicht auf andere Gemeinden, dass wir denken, oh, da läuft das in der Gemeinde besser oder die hat das viel besser wie wir und so sollten wir eigentlich sein und so. Sicher, es gibt Gemeinden, von denen wir lernen können, die andere, bei denen Dinge auch andere Dinge positiver laufen. Und da ist es doch wichtig, dass wir da auch ein offenes Auge dafür haben, dass wir uns da auch inspirieren von dem lassen, was Gott in anderen Gemeinden tut. Aber etwas wollen wir nicht haben, Neid oder Missmut. Neid oder Missmut wollen wir nicht haben, denn das ist nicht gut. Viel, viel mehr wollen wir vor Augen haben. Gott hat uns als Gemeinde alles gegeben, alle Gaben, die wir für unser Gemeindeleben brauchen und die wir auch für unseren Missionsauftrag brauchen, in den Gott uns gestellt hat. Und dafür wollen wir danken. Wir wollen Gott immer wieder danken, dass er uns in vollkommener Weise ausrüstet. Und ich staune immer wieder. Ich habe das schon öfter in Predigten gesagt, aber das kann man gar nicht genug oft sagen. Ich staune, wie viele Mitglieder ihre Begabungen einbringen, damit die ganze Gemeindearbeit möglich ist. Viele sichtbare Dinge mit den schönen Blumen, mit der Musik, mit der Technik, mit der Gottesdienstleitung. Es gibt so viele Dinge, die sichtbar sind. Aber es gibt auch ganz viele Dinge, die sind nicht so sichtbar, die im Hintergrund laufen, wo geistliche Begabungen eingesetzt werden. Zu den geistlichen Gnadengaben gehört ja zum Beispiel die Erkenntnisrede oder auch die Weisheitsrede. Wie oft finden auch Gespräche nach einem Gottesdienst statt, wo vielleicht jemand in einer schwierigen Situation ist und dann kann ich einen Bruder oder eine Schwester von der Gemeinde einem gut raten, von der Bibel her, ermutigend raten und richtungsweisend raten. Und dann ist das wunderbar, weil Gott da jemanden gebraucht, um einen anderen zu stärken. Das sind ganz wichtige Dinge im Gemeindeleben, das persönliche Gespräch, die Ermutigung, die stattfinden, wo im Hintergrund stattfinden. Das ist ein Dienen mit der Gnadengabe, die Gott uns gegeben hat. Oder vielleicht hat man mal einen Eindruck, der Person solltest du anrufen und sie ermutigen. Da kann das fast auch wie ein prophetisches Reden sein, weil genau zu diesem Zeitpunkt dann die Person die Ermutigung nötig hatte, die dann geschehen ist. Auch das ist so ein Dienen im Verborgenen. Ja, wir sehen, Gott stattet uns in vollkommener Weise mit allen Begabungen aus, die wir in der Gemeinde brauchen. Und dafür wollen wir danken. Wir wollen dafür danken. Vielleicht gibt es aber auch bei dem ein oder anderen unter uns beim Thema Begabungen in der Gemeinde, wo ihr denkt, eigentlich habe ich ja auch Begabungen in der Gemeinde. Aber irgendwie weiß ich nicht so recht, wie soll ich die einsetzen? Da darf man gern auch auf uns als Älteste von der Gemeinde zukommen und mit uns drüber austauschen. Vielleicht sehen wir dann auch einen ein oder anderen Punkt, wo man dann auch das einsetzen kann. Gott will einen jeden von uns gebrauchen zum Bau seiner Gemeinde. Wenn wir in unseren Predigttext hineinschauen, dann sehen wir, dass Paulus noch einen dritten großen Dankespunkt hat für die Gemeinde. Das erste war für die Errettung. Das zweite war die Vollausstattung der Gemeinde mit geistlichen Gaben. Und nun heißt es in Vers 8, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Paulus dankt hier für Gottes Treue für die Gemeinde. Gott ist derjenige, der die Gemeinde ins Dasein gerufen hat. Und Gott ist derjenige, der die Gemeinde auch zu seinem Ziel bringt. Wenn man betrachtet, wie viele geistliche Baustellen damals in der Gemeinde in Korinth vorhanden waren. Streit, Lieblosigkeiten, Stolz, sexuelle Verirrung und so weiter. Dann kann man sich fragen, wie konnte der Paulus trotzdem guter Zuversicht für die Gemeinde damals sein? Die Antwort lautet, er hat Christus in der Gemeinde gesehen. Er hat Christus in der Gemeinde gesehen. Paulus wusste ja von sich selbst, dass er seine Gerechtigkeit sich nicht selbst zu verdanken hatte. Paulus war ja ein Christenverfolger, ein Verfolger der Gemeinde. Er hat sich bezeichnet als der Schlimmste unter allen Sündern. Er wusste, Gottes Gerechtigkeit habe ich Gott zu verdanken und nicht mir selbst. Und dasselbe gilt ja auch für die Heiligung. Für die Heiligung. Er wusste, dass eine Gemeinde ein geheiligtes Leben lebt, dass ein Christen geheiligtes Leben leben kann. Das passiert nicht aus eigener Kraft, sondern das passiert aus Gottes Kraft, dass Christus in uns lebt. In 1. Korinther 1, Vers 30, also gerade ein paar Verse weiter von unserem Predigtext, da schreibt der Paulus, dass Christus uns nicht nur zur Gerechtigkeit gemacht worden ist, sondern auch zur Weisheit, Erlösung und Heiligung. Wenn Jesus Christus in unsere Herzen gepflanzt ist, durch den Heiligen Geist, dann ist in uns auch der Same von der Heiligung gegeben. Und das wusste der Paulus auch im Hinblick auf die Gemeinde in Korinth, wo so vieles drunter und drüber lief. Der Same von der Heiligung ist gepflanzt. Christus wohnt in den Herzen der einzelnen Glieder. Und wenn man jetzt so in einen Blumentopf eine Same reingibt, was sieht man? Da sieht man keine schöne grüne Pflanze. Und doch ist der Same schon gepflanzt. Da ist da ist Wachstumspotenzial gegeben. Und genauso dürfte der Paulus auch voller Hoffnung für die Gemeinde in Korinth sein. Auch wenn äußerlich nicht viel zu sehen war. Der Same, der war gepflanzt. Und das wusste der Paulus. Und das hat ihm Zuversicht gegeben für die Gemeinde in Korinth. Und wenn wir auch diese Sichtweise einnehmen, dann hilft das uns in sehr vielen Bereichen. Ganz klar einmal im Gemeindeleben. Wir führen bald eine Evangelisation durch. Wir beten dafür, dass Menschen zum Glauben kommen. Und wenn dann Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, die voll aus der Welt rauskommen, da verhalten die sich ja logischerweise noch etwas anders, wie wir, die wir schon vielleicht jahrelang die Bibel kennen und davon geprägt sind. Die verhalten sich nicht in allen Dingen so heilig oder so biblisch wie wir. Und da ist es wichtig, dass wir für sie die Zuversicht haben. Und Gott hat bei ihnen ein Werk angefangen. Und er wird es auch vollenden. Und nicht, dass wir da irgendwie gesetzlich dann sagen, und das ist nicht gut und das ist nicht gut. Aber dann kann es auch sein, dass wenn wir die Evangelisation durchführen und Menschen kommen zu glauben, die sind ganz feurig lesend des Wort Gottes, dass die uns vielleicht auch herausfordern und sagen, aber ich lese jetzt hier im Wort Gottes so und wie verhältst du dich? Also das kann auch passieren. Und da wollen wir einfach offen sein, dass auch wir uns herausfordern lassen. Die Sicht, dass Christus ein Werk angefangen hat beim gläubigen Menschen und dass er es vollenden wird, das ist auch für das Familienleben etwas ganz Wichtiges. Zum Beispiel im Bereich der Familie. Wenn unsere Kinder Jesus in ihr Herz aufgenommen haben, müssen sie dann nicht mehr erzogen werden? Sind sie dann gerade schon heilig? Sicher nicht. Die Kinder müssen trotzdem noch erzogen werden. Die sind nicht von jetzt auf nachher ganz heilig. Auch wenn sie gläubig sind, sind sie noch nicht vollkommen. Und wenn wir da ständig dann irgendeine Vollkommenheit von ihnen erwarten, ja, dann ist es falsch. Dann ist es falsch, aber wir dürfen voller Zuversicht sein für sie, dass Christus in ihnen ein Werk angefangen hat. Und da wollen wir ganz fest für unsere Kinder auch beten, dass Christus in ihnen wächst. Und für die Kinder, die Jesus noch nicht in ihr Leben aufgenommen haben, dass sie Jesus in ihr Leben aufnehmen. Nicht wir müssen durch die Erziehung das Werk Gottes vollenden, sondern Gott hat ein Werk angefangen. Klar, wir unterstützen das dann auch durch die Erziehung. Aber wir müssen das nicht übers Knie brechen, sondern wir wollen dort auf Gott vertrauen. Und wenn ein Kind sich daneben verhält, das sagen wir dann dem Kind nicht. Und ich habe gedacht, du bist gläubig. Oder manchmal ist es auch beim Ehepartner so, dass der Ehepartner sich dann daneben benimmt. Dann sagen wir nicht, und du willst gläubig sein, sondern wir wollen die Zuversicht haben. Christus hat ein Werk angefangen und er wird es vollenden. Es ist ja so, Pestalozzi hat da so einen schönen Satz geprägt. Der hat gesagt, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zupft. Genauso ist es. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zupft. Da kann man nur mehr kaputt machen, wie dass es hilfreich ist. Und wir wollen die Zuversicht haben, dass auch bei unseren Familienangehörigen Gott ein Werk angefangen hat. Und wo es schwierig ist, da wollen wir einfach auch sehen, der Herr hat ein Werk angefangen und er wird es vollenden. Und dann ist dieser Blick auch im Hinblick auf uns persönlich ganz wichtig. Denn wir sehen ja bei uns persönlich am allerbesten in unser Herz hinein. Und wir wissen bei uns selbst auch um die Dinge, wo nicht gut sind, wo noch Wachstumsbedarf da ist, wo noch Unvollkommenheiten herrschen. Wie gut ist es, wenn wir uns da nicht selbst unter Druck setzen müssen und sagen, so und jetzt reiß dich zusammen und jetzt mach es besser, sei disziplinierter und so. Und dann strengen wir uns an und dann klappt es doch nicht und dann sind wir von uns selbst enttäuscht und denken, bin ich überhaupt ein guter Christ? Nee, wir müssen das nicht so machen, sondern wir dürfen zuversichtlich sein und dürfen wissen, Christus lebt in mir. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Er hat ein Werk angefangen und er will dieses Werk auch zu Ende bringen. Und dann dürfen wir im Gebet sagen, und Herr Jesus, du siehst, jetzt bin ich hier wieder in eine Sünde gefallen. Bitte vergib du mir und danke, dass du mir den Heiligen Geist gegeben hast. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, dir mehr Raum zu geben in meinem Leben. Gebrauch du mich als dein Werkzeug. Und so dürfen wir erleben, wie der Same, der in uns gesetzt ist, immer weiter wächst und letztlich auch zu seiner Bestimmung kommt, dass viel Frucht aus unserem Leben hervorwächst, aus der Verbindung mit Jesus Christus heraus. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für das wunderbare Geschenk von der Gemeinde, wo du uns gemacht hast. Ganz herzlichen Dank für all die lieben Geschwister, die wir hier in der Gemeinde haben, die du gerettet hast durch deine Gnade. Wir können nur staunen über das Werk, das du angefangen hast. Und wir danken dir auch, dass du uns in vollkommener Weise ausrüstest mit all den Begabungen, die es zum Aufbau der Gemeinde braucht. Herr, wir wollen uns dir zur Verfügung stellen und bitten dich, dass du uns brauchst, dass noch viele Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber dass du uns auch brauchst, dass deine Gemeinde innerlich und äußerlich wachsen darf und innerlich gestärkt werden darf. Und Herr Jesus, ganz herzlichen Dank, dass wir auch wissen dürfen, du wirst das Werk vollenden, das du angefangen hast. Solange wir hier in dieser Welt leben, sehen wir Unvollkommenheiten in unserem eigenen Leben, in unseren Familien, in der Gemeinde. Und wir dürfen da aber trotzdem voller Zuversicht sein, weil du der Herr deiner Gemeinde bist. Und du bist der Anfänger des Glaubens und der Vollender des Glaubens. Danke, dass wir mit dir leben dürfen und zu deiner Verherrlichung. Amen.